Hallo zusammen, mein Name ist Marco Heckhoff und ich begrüße euch heute zur letzten Folge der Aletta Haniel-Reihe. Heute sehen wir uns an, wie Aletta das Portfolio Haniels maßgeblich veränderte und wie ihre Zeitgenössinnen dieses Unterfangen unterstützt haben. Wie ich bereits in der letzten Folge erwähnt habe, gab es andere, wenn auch nicht viele, starke Unternehmerinnen, die mitunter die industrielle Revolution in Deutschland angestoßen haben. Beim letzten Mal haben wir damit geendet, dass Aletta nach der Übernahme der Unternehmensführung einen Portfoliowandel, einen Change-Prozess initiierte. Aber wie sah denn dieser aus? Aletta blieb nicht beim Handel mit Kolonialwaren und Wein, sondern investierte in den aufblühenden Kohlenhandel. Sie schaffte es, durch Beharrlichkeit vom König einen Kohlenladeplatz am Hafen zu erhalten. Vorher hätte sie ja Waren nur im Haus lagern können und Kohle ist nun mal ein Gut, das man außerhalb des Hauses lagert. Und sie schaffte es dann sogar, sich in dieser männerdominierten Kohlenhändlerwelt durchzusetzen. Gleichzeitig entdeckte sie mit dem Eisenwarenhandel einen Markt, der bis dahin gar nicht existierte. Es war nämlich so, dass die Eisenwaren damals im Raum des heutigen Oberhausen auf kleinen Hütten produziert, aber nur lokal verkauft wurden, also lokaler Vertrieb. Und genau das hat Aletta erkannt. Sie geht auf die Besitzerin der Eisenhütten im Raum Oberhausen zu, und das war auch eine Frau, Maria Kunigunde, die letzte Fürstäbtissin von Essen. Übrigens, wenn ich immer Oberhausen sage, muss man das ein bisschen relativieren. Oberhausen ist nämlich eigentlich erst sehr viel später entstanden, Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar durch die Köln-Mindener Eisenbahn. Oberhausen ist eine klassische Eisenbahnerstadt, da die Köln-Mindener dort ihren Anschluss in die Niederlande hatte. Aber damit wir die Hütten geografisch verorten können, mache ich es mir einfach und rede immer von Oberhausen. Ja, das ist aber eigentlich das heutige Gebiet der Stadt Oberhausen, die eigentlich erst sehr viel später entstand. Also Maria Kunigunde, die letzte Fürstäbtissin von Essen, hatte wie Aletta eine gute Ausbildung genossen und war durch geschicktes Agieren unverheiratet geblieben. Wer sich jetzt dafür interessiert, wie man es schafft, im 18. Jahrhundert als Frau durch geschicktes Verhalten unverheiratet zu bleiben, ja, dem kann ich zwei Tipps geben. Das einfachste ist, einfach mal googeln, Maria Kunigunde von Sachsen, da werdet ihr schon den einen oder anderen Treffer bekommen. Und wenn ihr es ein bisschen authentischer und ein bisschen intensiver erfahren wollt, dann geht doch einfach mal nach Essen, ins Schloss Borbeck. Die Leiterin, die Frau Maferding, die macht ganz tolle, kurzweilige Führungen und wird sicherlich auch darauf eingehen, wie die Stiftsdamen durch geschicktes Verhalten unverheiratet bleiben konnten. Das ist übrigens generell eine sehr spannende Ausstellung dort, weil man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Die Stadt Essen wurde über Jahrhunderte von Frauen regiert, von den sogenannten Äbtissinnen des Stifts Essen. Naja, für uns ist das Ganze heute mehr oder weniger verwunderlich, denn wir haben hier eine Kirchendame, die sich um 1800 als Industrielle betätigt. Und das ist für uns irgendwie fremd. Also wir verbinden Industrialisierung immer mit Krupp, mit Thyssen, mit Stinnes, mit Haniel, mit Hösch und so weiter, Dindendal. Also eben mit diesen erfolgreichen Männern der Industrialisierung. Der Grund, weshalb sich hier eine Stiftsdame um 1800 als Industrielle betätigt, ist recht simpel. Sie war eine erfolgreiche Unternehmerin, die es sich, anders als ihre Stiftsvorgängerin, zum Ziel gesetzt hatte, mehr Geld zu erwirtschaften als auszugeben. Ihre Vorgängerinnen waren da unternehmerisch-wirtschaftlich nicht so geschickt. Und sie war in ihrem Stift immer sehr darauf erpicht, wirtschaftlich zu agieren. Sie baute unter anderem auch eine Chaussee über das Stadtgebiet von Essen, um durch Straßengebühren, also Maut, Geld in die Kassen zu bekommen. Und ihre zunächst privaten Investitionen in das Hüttenwesen im Emschertal waren auch inspiriert von der Seiner Hütte bei Koblenz. Das ist übrigens auch was, wo sich ein Ausflug mal lohnt. Das ist ein tolles Museum, was die Gebäude standen mehr oder weniger jahrzehntelang vergessen im Wald und dann hat man sie wiederentdeckt und hat aus der Seiner Hütte ein tolles Museum, einen tollen Kulturstandort gemacht. Lohnt sich, wenn ihr mal in der Nähe seid, einfach mal kurzer Abstecher. Und diese Seiner Hütte, die gehörte dem Bruder der Fürstertissin von Essen, dem Clemens Wenceslaus. Und der Clemens Wenceslaus war Trierer Kurfürst und Maria Kunigunde war zu Beginn des 19. Jahrhunderts eben die Industriepionierin der Region und des Ruhrgebiets, weil sie diese Verbindung zu seiner Hütte und zu ihrem Bruder hatte. Und sie legte dann die Grundlage eigentlich für die spätere Hochindustrialisierung des Ruhrgebiets, die wir dann wiederum mit diesen erfolgreichen Männern in Verbindung bringen, deren Namen ich gerade alle genannt habe. Aber der Startpunkt ist eben Maria Kunigunde, die sich hier in der Eisenverhüttung verdient macht. Aber gehen wir nochmal zurück zu der anderen Powerfrau, zu Aletta. Meiner Einschätzung nach erahnt Aletta früh die durch Napoleon ausgelösten politischen Veränderungen in Europa und den aufkommenden Konflikt zwischen England und Frankreich. Ja, ihr wisst alle, das endet dann in der Kontinentalsperre. Und diese unternehmerische Weitsicht ist wirklich bemerkenswert. Denn Aletta übernimmt für Maria Kunigunde den Vertrieb der Eisenwaren in die Niederlande und nach Belgien. Und Aletta erkennt gemeinsam mit Maria Kunigunde die Chance, Eisenwaren aus dem Emschertal auf den Märkten in Westeuropa zu positionieren, da es vermutlich bald keine Eisenwarenimporte aus England mehr geben wird. Ja, England war zu dem Zeitpunkt das einzige Land in Europa, das in großem Stil bereits Eisenwaren für den Export produzierte. Ja, und bemerkenswert ist, die Vermutung von Aletta war richtig, denn genauso ist es dann gekommen. Durch die Kontinentalsperre waren plötzlich die Länder auf dem Kontinent komplett von Eisenimporten aus England abgeschnitten. Und gleichzeitig übernimmt Aletta auch noch Transportaufträge für die ebenfalls sehr erfolgreiche Witwe Helene Amalie Krupp. Ja, die Helene Amalie Krupp ist die eigentliche Begründerin der Krupp-Dynastie. Und das wird auch kaum beachtet, ja, dass eigentlich auch da eine Frau den Stein ins Rollen brachte. Und es ist bezeichnend, dass Haniel immer mit Franz und Krupp immer mit Friedrich in Verbindung gebracht wird. Obwohl bereits die Mutter bei Haniel und die Großmutter bei Krupp extrem erfolgreiche Unternehmerinnen waren. Ja, und die legten eine nachhaltige Grundlage für die nächsten Generationen. Diese Frauen, Helene Amalie Krupp und Aletta Haniel, agierten im wahrsten Sinne des Wortes enkelfähig. Aber gehen wir nochmal zurück ins Packhaus nach Ruhrort. Aletta hat das Portfolio des Unternehmens erfolgreich gewandelt und besonders ihre Söhne werden früh ins Geschäft mit eingebunden. Sie müssen ihr zur Hand gehen. Sie müssen ihr helfen. Denn sie ist ja allein. Sie hat keinen Mann mehr und die Kinder Wilhelm, Sophia, Gerhard und Franz wachsen mit dem Handel von Kohle- und Eisenwarenprodukten auf. Doch, und das ist bemerkenswert, Aletta lässt ihre Kinder früh eigene unternehmerische Erfahrungen sammeln und bindet sie nicht sofort zu 100% ans elterliche Unternehmen. Alle Söhne gründen zunächst eigene Kohlenhandelsunternehmen und das Ergebnis ist, Wilhelm, der Älteste, scheitert. Gerhard und Franz agieren erfolgreich auf gemeinsame Rechnung, wobei Franz, das muss man so sagen, das unternehmerische Ausnahmetalent in der Familie ist. Aletta hatte großen Wert auf eine umfassende Bildung ihrer Kinder gelegt, aber das Entscheidende ist, sie gibt ihnen gleichzeitig auch den Freiraum, eigene unternehmerische Erfahrungen zu sammeln. Und dann Stück für Stück beteiligt sie in der Folge ihre Söhne Gerhard und Franz am Unternehmen, bevor sich Aletta im Jahr 1809 nach 27 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nach 27 Jahren in der Unternehmensführung und dann zieht sie sich komplett aus dem Unternehmen zurück. Sie hatte durch mutiges unternehmerisches Geschick und die Bereitschaft zur Veränderung den Grundstein für den Erfolg ihrer Söhne als Industriepioniere des Ruhrgebiets gelegt. Denn ihre Söhne kauften Anfang des 19. Jahrhunderts gemeinsam mit ihren Schwagern Heinrich Hüssen Beide Haniel-Brüder hatten eine Hüssen geheiratet, Henriette und Friederike, und deren Bruder war Heinrich. Und Gottlob Jacobi, die Hütten der Fürstäbtissin in Oberhausen. Jacobi war auch ein Schwager, weil Jacobi die Tochter von Aletta, die Sophia, geheiratet hatte. Und Jacobi war schon Hüttendirektor bei der Fürstäbtissin für die Hütten in Oberhausen. Sein Vater war übrigens Hüttendirektor bei den seiner Hütten des Bruders von Maria Kunigunde bei Wenceslaus. Also ihr seht, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Ja, und die vier Männer gründen dann die Hüttenhandlung und Gewerkschaft Jacobi, Haniel und Hüssen, aus der dann später die Gute Hoffnungshütte hervorgehen sollte. Das ist das Areal, auf dem sich heute das Zentro findet. Also wenn ihr mal in Oberhausen seid, wenn ihr da mal shoppen geht, ja, dann denkt immer daran, ihr bewegt euch auf Grund und Boden der Guten Hoffnungshütte, ja, der wichtigsten Hütte im westlichen Ruhrgebiet. Und gleichzeitig ist natürlich die moderne Shopping Mall auch ein Zeichen für den Strukturwandel des Ruhrgebiets. Was man jetzt zusammenfassend sagen kann, ist, meines Erachtens nach wäre das Lebenswerk von Franz und Gerhard Haniel mit den Investitionen ins Hüttenwesen und mit den Investitionen in den Bergbau, ich sage nur Zeche Zollverein, ohne ihre Mutter nicht denkbar gewesen. Ja, die Kinder werden nämlich mit Kohle und Eisen groß. Franz hat schon früh Interesse an der Entwicklung in England. Ja, man fängt dann an, den ersten Tiefbauschacht im heutigen Essen-Schönebeck abzuteufen. Ja, Zeche Kronprinz, Zeche Schacht Franz. Dann kommt die Zeche Zollverein, ca. 16 Jahre später, als ja, der wirtschaftliche Durchbruch in der Kohlenförderung. Ja, kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Am 11. Mai 1815 stirbt Aletta Haniel im Ruhrorter Packhaus an Entkräftung. So steht es in Franz Haniels Nekrolog. Und was man sagen muss, ihr Lebenswerk steht bis heute immer noch so ein bisschen im Schatten ihres Sohns. Und dieser Beitrag hier heute soll eben auch dazu dienen, sie so ein bisschen aus dem Schatten ihrer erfolgreichen Söhne Gerhard und Franz zu holen. Und ihr seht abschließend, wenn die Führung des Aufsichtsrats bei Haniel erstmals in der Geschichte des Unternehmens, den Aufsichtsrat gibt es ja erst seit dem 20. Jahrhundert, in die Hände einer Frau gelegt wird, können wir damit an eine sehr erfolgreiche Geschichte aus unserer Anfangszeit anknüpfen. Naja, ich hoffe, dass euch diese spannenden Episoden aus dem Leben Aletta Haniels und auch aus der Geschichte des Unternehmens und der Familie euch gefallen haben. Und ja, natürlich, auch da wären wieder tausend Sachen gewesen, wo man links oder rechts hätte abbiegen können. Aber das Schöne ist ja, wir können noch viele, viele Beiträge machen und können dann die ganzen Themen auch noch weiter vertiefen. Und wenn ihr jetzt Themenwünsche habt, Ideen habt, ja, Dinge, die ihr immer schon mal wissen wolltet, teilt es uns doch einfach mit. Ja, einfach mal eine E-Mail an museum@haniel.de oder einfach mal anrufen oder kommentieren oder was auch immer. Und ich hoffe einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.